Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding. Hallo zusammen. Willkommen zur neuen Folge. Heute mit einem aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen und häufig unterschätzten Thema. Und zwar Fragen, aber auch Antworten mit der STAR-Methode. Grüß dich, Stefan.
Moin Arthur, lass uns direkt einsteigen. Ich habe auch das Gefühl, dass das noch sehr unterbeleuchtet im Markt ist. Ja, lass uns da ein bisschen Input geben.
Ich glaube tatsächlich irgendwo weiß jeder, der ein bisschen Interviews führt, dass es die STAR-Methode gibt. Und wie so häufig im Recruiting ist der Unterschied zwischen ich weiß, dass es das gibt und ich setze es um, dass was schwierig ist. Und in dem Fall kann ich das wirklich auch mal nachvollziehen, weil es ist sowohl für die interviewende Person als auch für die interviewte Person kognitiv anspruchsvoll, in dieser STAR-Methodik auch zu bleiben. Ja. Und warum, das wollen wir heute ein kleines bisschen besser beleuchten. Aber fangen wir erstmal damit an, was ist denn eigentlich die STAR-Methode? STAR ist eine Abkürzung für Situation oder Situation, Task, Action,
Result.
Danke dir. Jetzt habe ich gerade einen Knoten im Kopf. Und so ist es tatsächlich auch, dass man sich darüber Gedanken macht, was ist eine konkrete Situation, in der man gesteckt hat? Was war die Aufgabe in dieser Situation? Welche Handlungen, also Aktionen, habe ich gemacht? Und was war am Ende das Ergebnis? Häufig wird auf so eine Frageart bestanden und auch immer wieder darauf verwiesen, wenn man kompetenzbasierte Fragen stellt, weil diese sich eben auch auf Verhalten in gewissen Situationen konzentrieren. Und man sagt, dass vergangenes Verhalten einen hohen prädiktiven Wert hat für zukünftiges Verhalten und dadurch man Ableitung dazu machen kann, wie jemand auch später ist. Und während ich das so erkläre, klingt das auch schon wieder total kompliziert. Und tatsächlich ist es eine Herausforderung für beide Seiten, weil der Interviewende muss immer wieder darauf referenzieren, hey, hast du nicht eine Situation? Mach das doch mal ein bisschen konkreter. Was war die Situation? Und jetzt erzähl mir doch mal, was genau war die Aufgabe in der Situation? Super, danke dir. Was genau hast du denn für Handlungen gemacht? Und was war am Ende das Ergebnis? Weil dadurch so ein bisschen auch sichtbar wird, was ist das Umfeld, in dem man gesteckt hat? Was war die tatsächliche Aufgabe? Was hat die Person selber ganz konkret gemacht? Und was haben die Handlungen als Ergebnis natürlich in Relation zur Aufgabe tatsächlich auch hervorgebracht? Und das, während ich schon darüber spreche, überlegt, fangt mal an, so zu denken auf eine Frage hin. Und das macht es schon sehr, sehr herausfordernd. Dafür muss man aus meiner Sicht auch richtige Fragen stellen. Und das ist echt anspruchsvoll. Ja.
Auf der anderen Seite auch durchaus irgendwie, ich denke manchmal, das darf ich aber auch von einem sehr guten Recruiter auch erwarten, dass er diesen Methodenkoffer, und die STAR-Methode ist nun mal eine Methode von mehreren. Ich meine, die Abkürzung ist jetzt tatsächlich, wir haben es gerade auch schon gemerkt, das sind jetzt englische Begrifflichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendwie ein Äquivalent im Deutschen gibt. Muss es auch gar nicht immer. STAR ist halt schön einprägsam, ne? Man kann sich schöne Bilder im Kopf bauen und so. Aber der eigentliche Kern sind ja wirklich, dass wir offene Fragen stellen, ne? Dass wir Raum geben, dass die Leute antworten können. Und für die allermeisten ist es schon schwierig aus bewerbenden Sicht, die Situation, also den Kontext am Anfang zu geben und da nicht irgendwie aus einer Frage eine Dreiviertelstunde lang den Kontext zu beantworten, ne? Weil der Kontext ist ja oft sehr, sehr breit. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man irgendwo in einem Job ist und dann auch nach der STAR-Methode von seiner Führungskraft diese Aufgabe bekommt, sondern meistens kriegt man das ja so rübergeworfen, ne? Also von daher, das ist hoch anspruchsvoll. Das ist, da muss man kognitiv voll auf der Höhe sein, darf man aber durchaus, vielleicht ein bisschen provokativ, also ich würde das, wenn ich ein neues Team aufsetze und ich brauche Recruiter, Na gut, da hole ich dich sowieso mit rein als Rekruter, dass du mir die richtigen aussuchst, ja. Also, aber da muss man schon ein bisschen drauf haben. Also die Methodik darf man durchaus können, ne? Und dann, das, was schwierig ist, glaube ich, ist dran zu bleiben in so einem Gespräch und es nicht irgendwie, dass es awkward wirkt, dass du ständig nur darauf rumreitest, ne? Weil dann geht schon viel Zeit ins Land. Es ist aber sinnvoll, um auch den Beitrag des Kandidaten, der Kandidatin herauszuarbeiten. Selbst wenn das Ergebnis scheiße war, kann der Beitrag ja durchaus sinnvoll gewesen sein, wenn wir wieder an die Anforderungen denken, die wir für unser Profil brauchen.
Ja, total. Ich würde da zwei Dinge ergänzen, beziehungsweise leicht anderes Licht drauf werfen. Teilweise sagt es, das müssen offene Fragen sein. Ich finde, es kommt drauf an, weil wenn du eine kompetenzbasierte Frage stellst, ist sie ja im besten Fall aus der Critical Incident Technik herausgekommenen Anforderungsanalyse rausgepurzelt. Das heißt, sie ist schon sehr realitätsnah angebunden. Dadurch ist natürlich die Frage offen, in der eigenen Biografie nach vergleichbaren Situationen zu suchen. Die Frage ist aber so geframed, dass sie natürlich eine potenziell kritische Situation auch einfach anschneidet in der aktuellen Rolle, die man zu besetzen hat, um zu gucken, wie hat die Person in der Vergangenheit was Ähnliches gelöst. Ja, ja, das heißt, ja. Es ist so eine Mischung aus offen, aber auch gezielt. Das muss man dort ein kleines bisschen unterscheiden. Und ja, wenn man viele kompetenzbasierte Fragen hat in einem Interview, dann lohnt es sich, das am Anfang gut zu framen. Ja, das für mich ist da eine probate Lösung, einfach am Anfang auch zu sagen, hey, wir werden jetzt im Verlauf des Interviews unfassbar viel nach konkreten Situationen fragen und wir werden ganz oft Situationen sagen. Das liegt daran, dass uns das sehr wichtig ist, zu verstehen, was konkret du bisher erlebt hast und wie du gewisse Dinge gemacht hast. Zeitgleich kann es sich auch lohnen, bereits in der Einladung zu einem Interview einen Verweis drauf zu machen, zu sagen, schau dir die STAR-Methode genau an, weil unsere Fragen sind in der Richtung. So gibt man auch potenziellen KandidatInnen die Möglichkeit, sich gut vorzubereiten. Kann man sich auf die Fragen und die Situation im Kopf vorbereiten? Nein. Kann man aber für sich vielleicht als KandidatIn die STAR-Methode aufschreiben und bei einer Antwort sie gedanklich durchgehen oder auch visuell? Ich denke schon, das geht. Es ist aber tatsächlich anspruchsvoll. Gehen wir mal davon aus, wir haben diese Critical Incident gemacht und wir haben wirklich Fragen mit Anforderungsbezug, die verhaltensbasiert sind, auch zusammengebaut, die auch Kompetenzen abbilden. Dann mache ich da gern mal einen Vergleich. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gemacht in Richtung, was ist eine gute Frage und was nicht. Man kann natürlich jemanden fragen, führ mich mal durch dein CV und sage mir, wie du deine Projekte angegangen bist. Das ist eine Frage, die schon mal besser ist von als führe mich nur durch dein CV, weil sie ein bisschen konkreter Bezug hat zu dem. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einen ProjektmanagerIn suchen. Ja, also nur mal als Beispiel. Man kann aber natürlich auch fragen, kannst du mir von einer Situation erzählen, wo du als ProjektmanagerIn unerwartete Änderung in deinem Projekt hattest, sodass Deadlines nahe beieinander waren und du plötzlich viele Pakete zeitgleich abliefern musstest. Was genau hast du dann getan? Wer war alles involviert? Und wie ist es am Ende ausgegangen? Das ist eine durchaus komplizierte Frage, wo die Gegenseite auch durchaus mal sagt, boah, da muss ich jetzt erstmal nachdenken. Und wisst ihr was? Fein. Das ist mehr als fair.
Das ist nur fair. Und das, was du gerade gebracht hast, so in so einem Nebensatz, ne, das auch im Vorfeld schon mal durchaus in der E-Mail-Kommunikation zu sagen, Leute, bei unserem Unternehmen haben wir einen hohen Anspruch an Qualität des Recruitings. Wir gehen mit der Zeit von euch und von uns sehr, sehr bewusst um. Daher haben wir für uns entschieden, wir machen jetzt das und das. Und so könnt ihr euch da ideal drauf vorbereiten. Da kannst du ja mittlerweile auch dann irgendwelche Links zu Podcasts zum Beispiel von uns oder du kannst auch einfach irgendwelche YouTube-Links da reinbauen und so. Einfach nur, natürlich machst du das damit immer mit allen, ansonsten ist es nicht mehr fair und vergleichbar. Du kannst den Leuten aber ja Transparenz geben. Da sind wir wieder bei einem von unseren 3+1 Basics, ne? Also da wirklich voll transparent zu sagen, Leute, so und so funktioniert das bei uns. Und ganz ehrlich, das ist für uns und für euch, das ist sau anstrengend. Natürlich für euch ein bisschen mehr, weil ihr kennt es aus anderen Bewerbungsprozessen wahrscheinlich nicht. für uns ist das mittlerweile normal, aber wir wissen auch und entsprechend geben wir dann den Kontext, dass das für euch durchaus anstrengend sein kann. Nehmt einen Schluck Wasser, überlegt nochmal genau, lieber eine Sekunde länger überlegen, als einfach drauf zuzuschwadronieren, wie auf die Frage, führ mich mal durch deinen Lebenslauf oder wo siehst du dich eigentlich in 5 Jahren, Arthur? Ne? Also solche Kack, du sagst, glaube ich, ganz gerne Bananenfragen. Ja, also Lukas Brandstätter würde jetzt sagen, das sind Fragen aus der Recruiting-Hölle. Und das ist ja klar, wenn sozusagen 95% des Marktes Hölle ist und dann machen das 5% anders und du triffst auf sie, dass du da kognitiv erstmal vor einem Berg stehst, aber dann die Hand zu reichen im Vorfeld oder gleich zu Beginn, die Einleitung nicht zu nutzen mit, oh, Wetter ist aber auch schön, sondern wir bei machen das so, so und so. Wir haben da sehr gute Erfahrungswerte mitgemacht. Das Feedback der Kandidatin ist danach auch, ja, exhausting, sehr anstrengend, aber selbst bei einer Absage, wow, ich habe da echt mal mein Verhalten, meinen eigenen Beitrag zu etwas hinterfragt, bin ich noch nie gefragt worden, so ungefähr, ne?
Und aus meiner Erfahrung, wenn man das macht, dann auch Feedback gibt und Feedback geben kann, dann kann man auch wirklich Feedback mit Hand und Fuß geben, weil man dann eben ganz konkret Dinge benennen kann. Und das ist der Gegenseite dann plötzlich sehr bewusst und in 95% der Fälle freut sich die Gegenseite auch darüber. Dennoch, auch als Recruiterin ist das Ganze anspruchsvoll, weil man auch diese Rolle nicht verlassen darf, jetzt bei dieser Beispielsfrage, immer wieder auf dieselbe, auf die Star-Methode zu bestehen. Und das am Anfang halt richtig zu frame und auch zu sagen, hey, wenn du in eine andere Richtung läufst oder wenn du allgemeiner wirst, dann frage ich nochmal nach. Das sind so die Winks mit dem Zaunfall, die man der Gegenseite dann auch gibt, weil man dann häufig neigen dann BewerberInnen dazu, die das nicht so oft machen oder denen das auch nicht so natürlich von der Hand geht, doch wieder auf einer Metaebene zu bleiben. Ich würde in dem Fall das und das machen und im Optimalfall informiert man alle relevanten Stakeholder und ich schaue, wie ich die Aufgaben priorisiere und das ist alles fachlich absolut korrekt und das gilt es auch natürlich einzupreisen bei der finalen Entscheidung. Und trotzdem in der Situation zu sagen, ja, Stefan, ich höre dich, aber kannst du mir bitte eine konkrete Situation, wo du das jetzt, was du gerade auf der Metaebene erklärt hast, auch gemacht hast, mir einmal rauspicken, die Situation mal einmal kurz umreißen, sagen, was die Aufgabe war und mir dann erzählen, was du gemacht hast und was das Ergebnis war. Also nochmal verbalisieren, was die Star-Methode eigentlich ist. Dann fühlt sich die andere Seite vielleicht manchmal so ein bisschen, oh, sage ich jetzt was Falsches? Das ist natürlich Atmosphäre auf der Gegenseite auch gut aufrechtzuerhalten, zu sagen, hey, kein Problem, es ist normal, dass es schwer ist, eine konkrete Situation sich rauszupicken. Dennoch ist es das, was ich jetzt gerade hören will. Also es ist so völlig in Ordnung, wenn du nur mal kurz nachdenkst. Und sozusagen für die gleiche Frage der Person nochmal einen Anlauf zu geben. Das hat dann aber irgendwann dann auch ein Limit. Also ich persönlich mache das 2-mal, wenn es nicht konkret genug ist und dann schiebe ich weiter auf die nächste Frage. Warum? Weil entweder fällt der Person wirklich keine griffige Situation für diese Frage ein, vielleicht aber bei der nächsten, oder sie bleibt halt das ganze Interview auf der Metaebene und dann macht es die Entscheidung ein bisschen schwerer tatsächlich.
Ja. Und das, was du eingangs ja auch schon meintest, ist ja, dass wir auch schon, also jetzt nicht nur in unserer zweiten Staffel von Recruiting Basics, sondern auch schon in der ersten Staffel immer wieder gesagt haben, ja, verhaltensbasierte oder verhaltensorientierte, kompetenzbasierte Fragen bauen mit Hilfe der Critical Incident Technik. Das, was wir jetzt machen, ist ja mehr Interviewtechnik, ne? Aber nicht nur die Fragen vorher aufzubauen und sich vorab irgendwie in einem Leitfaden zusammenzustellen, sondern für sich auch wieder diese Antwortkorridore zu erstellen, ne? Weil die Antworten, die dann kommen werden, das kann von wow, auf den Punkt, ne? Also wirklich mit 2, 3 Sätzen die Situation, den Beitrag wunderbar formuliert, sogar noch ein Ergebnis mit Prozentwerten oder in Euros darstellen können und du hast das Gefühl, fuck, die Person, die hat's wirklich so richtig drauf. Und dann kommt eine andere Person, die in dem Kontext das vielleicht ein bisschen blumiger formuliert, aber im Ergebnis eigentlich besser unterwegs war. Und deswegen brauchen wir wieder diese Antwortkorridore ein Stück weit, um unsere eigene subjektive Verzerrung da ein Stück weit rauszunehmen. Deswegen da der Appell auch an alle, yo, Fragen formulieren, so wie wir sie jetzt von Arthur auch so ein Stück weit gehört haben, aber dann Minimum, also wirklich Minimum genauso wichtig und sich die Mühe machen, diese Antwortkorridore für sich zu bauen, dass man die dann am Ende bewerten kann. Und dann im Gespräch, am Leitfaden entlang, ich finde zweimal Nachfragen schon sehr, sehr, sehr fair. Ne? Also es gibt durchaus RekruterInnen, die haben da eine dünnere Zündschnur oder eine kleinere, die fragen einmal nach und dann geht's weiter. Kommt aber auch wirklich drauf an, ein Stück weit Kontext, wie viel Zeit habe ich, das wievielte Gespräch ist das jetzt, ne? Also wie ist das in unsere strukturierte Personalauswahl eingebaut? Das hat dann, das kann man auch nicht pauschal sagen, ne? Aber zweimal nachfragen und dann das nächste und irgendwann hast du ja ein Muster und einen Eindruck, wie Menschen auf solche Fragen reagieren. Aber nochmal wichtig, Antworten müssen vorher auch konkret stehen, sodass ich sie dann nur noch, don't let me think, nur noch drag and drop zuordnen kann. Ne?
Ja, das ist tatsächlich eine große, sehr große Hilfe in der Situation, weil man durch verschiedene Menschen, die einem vor einem sitzen, auch verschiedene Fähigkeiten hat für so eine gute Antwort in der Richtung. Mhm. Und häufig liegt auch so eine Antwort den eher Kommunikationsstärkeren, weil die einfach im Zweifel auch mehr reden wollen. Das ist aber nicht zwangsweise das Beste. Man hat da manchmal so ein Bias in sich, dass man, wenn jemand viel reden kann, automatisch denkt, dass das, was gesagt wurde, auch inhaltlich gut war. Es gibt bei der Star-Methode auch Menschen, die super krass auf den Punkt die Situation erklären, die Aufgabe auf den Punkt sagen, was sie gemacht haben und das Ergebnis. Und zwar in einer Kürze und in einer Präzision, die genauso herausragend ist. Nur dann ist man ganz plötzlich einfach nicht im Verhalten, sondern im Typen ganz anders als jemand, der sehr viel redet, so wie du und ich, Stefan.
Ich musste gerade auch dran denken.
Ja, sonst absolut. Hätten wir auch keinen Podcast, ja.
Ganz genau. Da sind dann bei dem Podcast sind als Host sind wieder andere Kompetenzen gefragt und da musst du ein paar Dinge mehr ausführen, so wie wir, und da musst du auch sprechen wollen. Aber das ist ja in einem Recruiting-Prozess oder das ist im Bewerbungsgespräch, wir sind ja bei einer Interviewtechnik, ist das ja ein bisschen was anderes. Hier geben wir, und Leute, die jetzt hier schon öfter zugehört haben, wir geben uns jetzt gegenseitig den Raum, zu antworten und auch Dinge zu hinterfragen oder auch mal zu widerlegen. Und das, ansonsten machen wir das ja mit unseren Gästen. Ja, also die haben dann ja die Airtime. Das ist wiederum aber eine andere Interviewtechnik, ne? Und da muss man sich auch drauf vorbereiten. So von wegen in einem Podcast macht das Sinn, auch mal zu schwadronieren und einfach mal so ein bisschen von links nach rechts. In einem Vorstellungsgespräch ist das aber schon wieder was anderes. Und das ein Stück weit vorab zu kategorisieren für sich, das nimmt Bias raus und macht am Ende des Tages die Entscheidung objektiver und dann wahrscheinlich sogar landläufig gesagt besser fürs Unternehmen, für die Person, für die Abteilung. Person bleibt länger etc. Da können wir jetzt noch ein paar andere KPIs dran bauen. Aber es ist sehr, sehr sinnvoll, das so zu machen.
Absolut. Und als RecruiterIn als interviewende Person ist das echtes Handwerk. Also zum einen die Frage so zu gestalten, dass sie verständlich ist. Auch das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Also auch das wird häufig einfach vergessen, dass man vielleicht so eine komplizierte Frage, wie ich sie vorgelesen habe, ich lese sie mal nochmal vor, ja. Kannst du mir von einer Situation erzählen, wo du als Projektmanagerin unerwartete Änderungen in deinem Projekt hattest, sodass Deadlines nah beieinander waren und du plötzlich viele Pakete zeitgleich abliefern musstest? Was genau hast du dann getan? Wer war alles involviert und wie ist es am Ende ausgegangen? Das ist in der Fragestellung ja schon verschachtelter und auch komplizierter. Und man denkt sich was als fragenstellende Person dabei auch. Die Gegenseite hört das zum ersten Mal. Und ich bin einfach ein Typ Mensch, der sagt, wenn die Gegenseite zum Beispiel auch in eine falsche Richtung die Antwort gibt, suche ich eher den Fehler bei mir selber und sage, meine Frage war vielleicht nicht gut genug. Und dafür räume ich mir auch am Anfang des Gesprächs die Option ein, zu sagen, ich bremse dich vielleicht auch mal, wenn ich merke, dass du in eine andere Richtung läufst bei der Antwort, als ich sie eigentlich hören wollte, wo ich wieder den Schulterschluss zu schließen kann, was will ich eigentlich hören? Ja. und sagt dann nochmal, nee, ich meinte eigentlich die Richtung, denkt nochmal darüber nach, um auch tatsächlich nicht nur zu denken, ja, Person hat es nicht verstanden, ist nicht gut genug, sondern auch mal wirklich sich selber zu hinterfragen und dann die Frage vielleicht nochmal ein kleines bisschen Ticken anders zu formulieren. Das ist genauso wichtig. Aber es ist echtes Handwerk, so im Gespräch zu agieren. Und das trennt tatsächlich dann auch einen guten von einem sehr, sehr guten, einer guten Recruiterin. Weil du dann auch die Themen, die auf der Gegenseite relevant sind, rauskriegst, um eine echte Eignung abzuprüfen und nicht nur Vermutung triffst, sondern ernsthaft daran bleibst. Ja, das ist total wertvoll und super richtig. Aber es ist kognitiv und von der Interviewführung extrem anspruchsvoll. Wirklich. Ja. Das ist ja viel Konzentration, ja, und am Ende weißt du, wofür du dein Geld verdient hast, weil das ist erschöpfend. Für beide Seiten tatsächlich.
Ja. Arthur, sag mal schnell, du hast jetzt gerade ja tatsächlich, wir sehen uns ja in unseren Podcasts immer live und in Farbe, und du hast das ja gerade eben tatsächlich abgelesen. Machst du das in echten Vorstellungsgesprächen, die du ja immer noch führst? Machst du das da auch, oder wie siehst du das? Muss das ein Recruiter, eine Recruiterin sozusagen auswendig können, oder darf man durchaus auch Fragen ablesen?
Ja, da streiten sich ja die Geister. Ich finde, wir sind hier nicht bei einem Theaterstück oder vor einer Kamera, wo wir realistische Situationen darstellen. Wir sind in einer Prüfungssituation, die wir so angenehm wie möglich gestalten. Am Ende ist es aber trotzdem ja auf irgendeine Art ein Test, vielleicht auch ein Wettbewerb in Kombination mit einem Kennenlernen.
Ja.
Und ich persönlich habe es lieber präzise zu dem, was ich wirklich will. Man führt ja normalerweise auch nicht ein Interview. Um deine Frage konkret zu beantworten, schaue ich, dass ich am Anfang auch das, was drin steht, so einbaue und auch lese. Und je weiter man im Flow ist, desto weniger muss ich persönlich ablesen, weil ich die Frage schon gut kenne. Aber gerade am Anfang stelle ich lieber sicher, dass ich das, was ich mir gedacht habe, methodisch gut rüberbringe.
Ja.
Anstatt mich dafür zu schämen, vorzulesen. Das ist für mich der falsche Ansatz, weil es de facto ja auch der Gegenseite nicht wertschätzend ist. Es zeigt ja auch nur gute Vorbereitung. Also auch das ist das, was als Feedback dann kommt. Mann, man hat richtig gemerkt, euch ist das Thema total wichtig. Ihr habt euch krass vorbereitet, und manche sagen auch, ich habe mich auf eine positive Art und Weise wirklich auseinandergenommen gefühlt, weil euch war halt etwas sehr, sehr wichtig und ihr wolltet wissen, was ich gemacht habe. Und ich habe gemerkt, okay, das ist total relevant für die Rolle, sonst würden sie es nicht machen, weil es ging nie darum, was ich persönlich, wie ich das finde, sondern es ging um fachliche Themen in meiner Vergangenheit. Super cool, habe ich so noch nie gemacht. Also lange Antwort auf das Thema. Ich finde, vorlesen, dafür muss man sich überhaupt nicht schämen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja,
ja, ja, ja, ja. Unterstreiche ich.
Ja, jetzt ist natürlich die STAR-Methode als Interviewtechnik für RecruiterInnen und auch für interviewende Menschen etwas, was man wirklich lernen muss, wenn man kompetenzbasierte Fragen stellen will. Das ist durchaus ein Handwerk, was erlernbar ist. Ich würde aber gerne mal jetzt so gerade in dem letzten Abschnitt der heutigen Episode so den Schwenk machen auf die bewerbenden Seite, weil ich persönlich glaube, dass man als bewerbende Person auch auf die furchtbar schlechten Fragen der Welt da draußen durch die STAR-Methode sich extremst abheben kann.
Ja.
Weil führe mich mal durch dein CV und sage mir, wie du deine Projekte angegangen bist, ist ja schon zumindest präziser, ja. Lässt sich aber aus meiner Sicht auch mit der STAR-Methode als bewerbende Person beantworten, obwohl die Gegenseite es gar nicht fordert. Ja. Warum ist das so wertvoll? Weil wenn man in dem Moment sich 2, 3 Stationen als Beispiel ganz konkret raussucht und mit der STAR-Methode sich überlegt, was war eigentlich die Situation in dem Projekt, ja, Großprojekt, was war meine Aufgabe in diesem Großprojekt, was habe ich ganz konkret getan, wie habe ich mich in dem Moment verhalten und was war das Ergebnis? Das gibt der Gegenseite ja so viel Futter, so viel Input zu dem eigentlichen Thema, weshalb man hier sitzt, nämlich dem Job. Das fehlt ja häufig da draußen auf dem Markt, dass es um den Job geht und nicht um irgendwelche Bauchgefühle.
Ja.
dass man durch so eine Antworttechnik auch auf die Bananenfragen der Welt sich unfassbar abheben kann. Ja, es ist in dem Moment nicht nur ein seichtes Gespräch miteinander, sondern man als bewerbende Person muss sich gut überlegen, was wird da gerade gefragt und was ist eine konkrete Situation, die mir einfällt, und sich dann an der Star-Methode entlang zu hangeln, wird die Spreu vom Weizen, wird sich dann auch abheben können. 1000%ig, weil das einfach auch ungewohnt ist für Menschen, die das als interviewende Menschen nicht kennen und im Kopf bleibt als, ah, okay, sehr konkret, sehr genau, mega impactful in der Antwort mit einem klaren Ergebnis. Muss ja nicht mal ein perfektes Ergebnis sein. Ja. Und auch da nochmal als letzter Hinweis, wenn man als bewerbender Mensch so eine kompetenzbasierte Frage bekommt, auch das, und dann in der Star-Antwort antworten soll, ist man häufig auf der Suche nach einer perfekten Situation und denkt, das muss jetzt auch mit einem mega krassen Ergebnis sein, sonst zählt's ja nicht. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Tatsächlich sind es häufig die simpelsten Dinge, die einem einfallen in dem Moment, die gut beschrieben in der Star-Methode wesentlich mehr helfen als diese großen Sachen, die man spürt. Ich habe eine ganze Transformation begleitet. Das kriegt man von der Situation gar nicht gut beschrieben. Ja,
bin ich voll bei dir, ne? Da auch so ein bisschen wieder gausche Normalverteilung, ne? Also auch jedes Daily Business wiederholen sich, glaube ich, 80% der Aufgaben mehr oder weniger. So, jetzt können Menschen um die Ecke kommen und sagen, nee, das ist nicht mehr so. Ganz, ganz pauschal gesprochen, 80% der Aufgaben sind sehr, sehr gleich. Auch im Rekruteralltag, Rekruterinnenalltag. So, und wenn ich dann aus bewerbenden Perspektive versuche, die perfekte Antwort zu geben, was entweder die einen 10% sind oder die anderen 10%. Nee, deswegen, ich unterstütze das, was du sagst. Ich untermauere das auch damit. Alltägliche Situation sauber beschreiben, das können nämlich auch alle anderen dann wesentlich besser nachvollziehen. Das kommt ja auch noch hinzu, weil diese ganz, ganz, ganz unnormalen Dinge, die so passieren, so, ich habe eine ganze Transformation gewuppt. So, dann bist du ja so auf einer Metaebene unterwegs, 14.000 Fuß mit dem Flieger, da kommst du ja gar nicht wirklich runter. Das kriegst du als Otto-Normal-Rekruter, nenne ich uns jetzt mal, kriegst du das ja gar nicht kognitiv verknuspert. Deswegen irgendwie ein Teilprojekt und dieser Punkt, es muss ja nicht immer mega sexy sein, was das Ergebnis auch war. Ne? Wenn man in der Kontextbeschreibung schon sagt, hey, das und das ist von mir erwartet worden und das haben wir auch geliefert. Perfekt. Ja, also das ist ja das, was man sucht. Und wenn man dann darüber dann auch noch ein bisschen Potenzial entdeckt, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr geht, das ist natürlich dann ideal. Ne? Aber nochmal auf die bewerbenden Perspektive zu kommen, kannst natürlich auch immer auf irgendwelche Menschen treffen, die gerne diese Kackfragen stellen. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich habe das vor kurzem auch gestellt bekommen. Ich habe in dem Kontext, weil ich auch einfach frech bin, geantwortet: auf deinem Stuhl, lieber CEO. Ne? Das ist natürlich, hat natürlich mit der Star-Methode als Antwort auch überhaupt nichts zu tun. Den Menschen hätte ich damit aber auch maximals überfordert. Der hätte gar nichts mit der Antwort anfangen können. Ne? Da muss man aber so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben. Aber ganz grundsätzlich bin ich total bei dir, diese Bananenfragen zu versuchen, mit Kontext, Aufgabe, Beitrag, Ergebnis wirklich zu unterfüttern. Muss auch nicht perfekt im Wording sein, bin ich auch absolut bei dir. Ne? Also niemand will jemanden absolut Perfektes. Das ist schon fast langweilig, glaube ich.
Ja, total. Wobei jetzt bei deiner Frage, die als Beispiel, merke ich dann auch, dass nicht alle Fragen mit der Star-Methode zu beantworten sind. Wenn dich einer fragt, welches Tier wärst du? Wenn du ein Tier wärst, dann kann ich da noch so viel an Situationen denken. Mir fällt da keiner ein. Sein, ich bin eine Katze und hab eine und kann Katzensituationen eher denken. Aber der Punkt ist, glaube ich, einfach, dass im Allgemeinen ja doch in so einem Interviewverfahren nicht nur Bananenfragen stattfinden, sondern auch wirklich mal richtig fachliche Fragen oder sonstiges, und sich dort als bewerbender Mensch die Star-Methode anzueignen und auch tatsächlich zu üben. Das ist nämlich wirklich Übungssache. So ad hoc das loszuschießen ist wirklich sehr anspruchsvoll. Wenn man davor noch nie gehört hat, da einfach mal zu überlegen, was habe ich für Situationen erlebt, die für diese Rolle wirklich mal relevant sein können. Was war da die konkrete Aufgabe? was habe ich denn eigentlich getan und was war das Ergebnis, vorab vor einem Interview sich 2, 3 Dinge zu überlegen, damit man im Interview was parat hat, das ist für mich auch Vorbereitung aufs Interview von Kandidatinnenseite. Natürlich ja, kannst du dann immer noch die Frage bekommen, warum sollten wir sie nehmen und was wissen sie über mein Unternehmen? Ja, das ist die zweite, da kann man sich auch drauf vorbereiten. Aber ich glaube, dass man 80% der Fragen auf dem Markt ohne kompetenzbasierte Fragen durch die STAR-Methode überdurchschnittlich gut beantworten kann und dadurch einen sehr guten Eindruck hinterlassen kann, obwohl die Gegenseite vielleicht gar nicht so kompetent ist in Fragen stellen.
Ja. Und da bringst du nochmal einen ganz wichtigen Punkt, wie ich finde, aufs Parkett, Arthur. Es ist ja am Ende des Tages im Recruiting immer noch so, dass es eine Wettbewerbssituation ist. Ne? Also am Ende des Tages bekommt einer den Zuschlag in aller Regel. Es sei denn, wir sind jetzt im Hypergrowth unterwegs und wir müssen auf einmal 100 Leute besetzen. Dann ist es ein bisschen ein anderes Spiel. Aber in aller Regel ist es ja eine Person, die sozusagen den Jackpot bekommt, Vertragsangebot. So, und wenn man sich dann überlegt, dass man sich wirklich gegenüber 95% der anderen KandidatInnen durchaus abheben kann, indem man seine Antwortmethodik leicht anpasst, nicht perfektioniert, sondern leicht anpasst, das ein wenig einübt. Ich meine, wir wissen ja beide, was wir im Daily Business so machen. Man muss sich dann nur einmal kurz rausnehmen, sich die Frage genau anschauen, 3, 4 Notizen machen und sich dann die Antwort zusammenbauen, dann bist du im Wettbewerb mit anderen Talenten bist du diese eine Nasenspitze voraus. Da würde ich meine Hand für ins Feuer legen.
Ja, und als abschließenden Impuls in der Richtung aus meiner Sicht auch für Bewerbende, wenn man auf diese Art und Weise Antworten gibt, dann gibt man auch viel Preis von der Art und Weise, wie man tatsächlich gerne arbeitet. Weil das ja auch das eigene Naturell ist. Das ist Verhalten, wie man es gerne an den Tag legt. Man hat auch Learnings daraus und passt das dann daraus an. Und wenn die Gegenseite für sich feststellt, das ist nichts für mich, weil die, keine Ahnung, die sich vorstellen, diese Aufgabe ist nur durch einen Haut-drauf-Typ zu lösen, dann ist es auch gut, dass man da nicht weiterkommt, weil dann die Erwartungshaltung an das Verhalten in dieser angeblich wichtigen Rolle nicht zu dem eigenen Verhalten matcht und auch nicht gesehen wird, dass das eigene Verhalten da genauso effektiv sein kann. Also muss die Organisation, in die man aktuell versucht reinzukommen, eigentlich noch reifen und ist vielleicht in der Konstellation nicht bereit für eine andere Vorgehensweise. Also es hat viele positive Effekte, hat auch einen Selbstselektionseffekt. Ja. Es ist nicht immer nur negativ, wenn man eine Absage bekommt, vor allem wenn man so antwortet. Ja.
Voll bei dir. Es,
Haben wir intensiv die STAR-Methode aus meiner Sicht übernommen. Was macht ihr morgen anders? Als bewerbende Person aus meiner Sicht STAR-Methode genau angucken, sich vor einer Bewerbung ganz konkret überlegen, welche Situationen kenne ich, die passend zum Job sein können und die dann einfach abliefern. Ja. Als RecruiterInnen, als interviewende Person kompetenzbasierte Fragen stellen. Dafür die Critical Incident Folge einfach mal anhören, was das bedeutet, weil daraus entsteht sie. Die kompetenzbasierte Frage präzise stellen und die STAR-Methode nachhalten. Wenn ihr da die Antwort zusätzlich für euch noch formuliert, garantiere ich euch, dass ihr sehr schnell für euch auch eine solide Entscheidung trifft, wer am besten passend ist. Ja. So viel heute zu der Folge STAR-Methode anhören und mal vertiefen. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie ihr das findet. Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.